Gnade sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir heute einen Sonntag vor Palmsonntag und mitten schon in der Passionszeit und lesen wir Hebräer 4, und zwar die Verse 14 bis 15, 3. Hebräer 4, 14 bis 15, 3. Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Denn jeder hohe Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er darbringe Gaben und Opfer für die Sünden. Und er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selbst angetan ist mit Schwachheit. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst opfern für die Sünden. Herr, hör meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt unter das Thema gestellt, Jesus, der neue und der wahre, vollkommene Hohenpriester. Der Hebräerbrief, aus dem wir eben gelesen haben, hat innerhalb der Schriften des Neuen Testaments eine gewisse Eigenart. Das fängt damit an, dass er die einzige Schrift des Neuen Testaments ist, deren Verfasser unbekannt ist. Die alte Kirche hat ihn Paulus zugeschrieben. Das dürfte am Schluss des Hebräerbriefs liegen. Da heißt es: Wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit dem ich euch sehen werde, wenn er bald kommt. Es grüßen euch die von Italien. Wahrscheinlich waren es drei Stichworte in diesem letzten Vers, die auf den Paulus gedeutet wurden. Erstens Timotheus, zweitens Gefangenschaft, drittens Italien. Wobei wir schon beim Stichwort Italien sehen, es ist höchst zweifelhaft, ob er in Italien geschrieben wurde. Aus Italien kann schlicht auch heißen, dass es Menschen sind, die aus Italien stammen, aber irgendwo ganz anders im Römischen Reich im Moment wohnen und mit dem Verfasser des Hebräerbriefs zusammen sind. Die Präposition legt das sogar noch näher, als zu vermuten, dass es aus Italien kommt. In der Ostkirche hat man den Römerbrief, den Hebräerbrief von Anfang an dem Paulus zugeschrieben und ihn als 14. Paulusbrief anerkannt. Im Westen war die Verfasserschaft aus gutem Grund umstritten und wurde erst ab dem 4. Jahrhundert als Schrift des Neuen Testaments anerkannt. Paulus als Verfasser kann aber sicher ausgeschlossen werden, und zwar aufgrund von Hebräer 2, Vers 3. Wir lesen dort, es ist wichtig, genau hinzuhören: Das Heil ist zuerst vom Herrn verkündigt worden, und von denen, die es gehört haben, ist es auf uns zuverlässig überliefert worden. In diesem Vers steckt die ganz klare Aussage drin, dass der Verfasser des Hebräerbriefs sich selbst in die Generation nach den Aposteln rechnet. Also in die zweite Generation nach Jesus, zu denen, die das Evangelium nicht direkt von Jesus empfangen haben. Paulus aber betont immer wieder das Gegenteil. Er selber ist Jesus persönlich begegnet vor Damaskus. Er selber wurde vom Herrn als Apostel berufen. Und auch seine Lehre hat er nicht von Menschen, wie er betont, sondern direkt vom Herrn empfangen. Also kann Hebräer 2, 3 und damit auch der ganze Hebräerbrief unmöglich von Paulus geschrieben sein. Zum Teil hat man Barnabas als Verfasser vermutet, Luther hat dazu geneigt, ihn Apollos zuzuschreiben. All das sind Vermutungen. Wer der Verfasser war, weiß Gott allein. Wir können über seine Person allerdings feststellen, es war ein hochgebildeter Mensch. Der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt mit Lukas zusammen mit Abstand das anspruchsvollste Griechisch im Neuen Testament. Und er war in der jüdischen Gedankenwelt im Alten Testament ganz und gar zu Hause. Also wir können davon ausgehen, es handelt sich um einen hochgebildeten jüdisch-christlichen Menschen. Obwohl die Verfasserschaft also ungeklärt ist, wurde der Hebräerbrief unter die anerkannten Schriften des Neuen Testaments genommen. Das liegt an seinem Inhalt. Das zentrale Zeugnis des Hebräerbriefs ist die Größe Jesu. Sag immer wieder, wenn wir zum Beispiel im Gespräch mit Zeugen Jehova sind, dann ist neben der Offenbarung auch der Hebräerbrief eine ganz besonders wichtige Stelle, zum Beispiel die Zeugen Jehovas nehmen ihn, Jesus in der Regel als einen führenden Engel. Hebräerbrief 1 sagt, Jesus ist größer als alle Engel. Wir sehen, gerade auch an dieser Stelle ist der Hebräerbrief, was die Größe und die Bedeutung Jesu angeht, ganz besonders wichtig und verbunden damit auch die Größe seines Dienstes als der wahre und der vollkommene Hohepriester. Und in der Folge davon die vollkommene Erlösung, die er für uns vollbracht hat und daraus schlussfolgernd auch wieder die große Glaubenszuversicht, die wir an der Hand eines solchen großartigen Herrn haben dürfen und haben sollen. Das ist auch der Inhalt der Verse, die wir gerade miteinander gelesen haben. Dabei knüpft der Hebräerbrief ans Alte Testament an, an den Opferkult und an den Priesterdienst des Alten Bundes und zeigt im Vergleich, wie viel größer Jesus als der hohe Priester des Neuen Bundes ist im Vergleich zum Priesterdienst des Alten Bundes. Fragen wir zunächst mal, damit wir diesen Vergleich auch richtig verstehen können, was war denn die Aufgabe des hohen Priesters im Alten Bund? Ich habe hier mal so eine Modellfigur mitgebracht, ziemlich genauso hat ein hoher Priester des Alten Bundes ausgesehen. Seine wichtigste Aufgabe war sein Dienst am großen Versöhnungstag. Da kam einmal im Jahr das Volk speziell mit dem Ziel und Zweck zusammen, um wieder mit Gott versöhnt zu werden. All das, was sich ein Jahr über an Sünde, an Schuld aufgehäuft hat, das Volk von Gott getrennt hat, wieder aus dem Weg zu räumen. Also das große Reine machen, der Frühjahrsputz gewissermaßen, der Geistliche. Dass aber so ein großer Versöhnungstag keine vollkommene Versöhnung bewirken konnte, sieht man schon daran, dass er jedes Jahr wiederholt werden musste. Auch übrigens daran, dass ja ohnehin das ganze Jahr über Sündopfer und Sühnopfer und Schuldopfer geopfert werden mussten. Das Alte Testament hat ja Aufstellungen, was für welche Sünde und Schuld immer wieder an Tieren auch dann beim Priester als Opfergabe dargebracht werden muss, um immer wieder auch schon die einzelnen Tatsünden zu bereinigen. Aber all das reicht nicht. Es muss ein großer Versöhnungstag stattfinden und auch der muss jedes Jahr wiederholt werden. Und jetzt geht der Blick auf den hohen Priester. Auch er hat einen langen Weg zurückzulegen, dass er überhaupt vor Gott als einer, der fürs Volk eintreten kann, zugelassen wird. Deshalb muss er an diesem Tag zunächst seinen Körper gründlich waschen. Und dann zieht er ein spezielles Gewand an. Wenn ich es recht verstanden habe vom Alten Testament, dann ist es ein Gewand, das er offensichtlich vor allem für diesen einen Dienst anzieht. Im Tempel, nachdem er sich gewaschen hat und wenn er aus dem Allerheiligsten rauskommt, zieht er dieses Gewand sofort wieder aus. Es ist also ein ganz besonderes Gewand, speziell für die Begegnung mit dem Herrn. Wir sehen schon in diesen ersten Anordnungen macht Gott deutlich, dass auch der menschliche Hohenpriester ein Sünder und unrein ist. Waschung und Wasser im Zusammenhang mit der Waschung, auch bei der Taufe etwa, hat in der Bibel ja immer etwas mit der Sünde und Unreinheit zu tun, die abgewaschen werden muss, weil sie den Menschen von Gott trennt. Das muss abgewaschen werden, damit der Mensch nun Gott begegnen kann. Das ist ja auch der Sinn der Taufe Jesu, bei ihm in dem Sinn, dass er sich taufen lässt, um sinnbildlich unsere Sünde und Schuld auf sich zu nehmen. Als erstes also muss der Hohepriester sich waschen. Dann muss Aaron zunächst für sich und sein Haus ein Sündopfer darbringen. Dazu schlachtet er, das haben wir als Lesung gehört und gelesen, 3. Mose, einen Jungstier. Dann nimmt er vom Blut des Jungstiers eine Pfanne voll Feuerkohlen und noch 2 Hände Räucherwerk und geht ins Allerheiligste. Die Pfanne mit dem Räucherwerk legt er zwischen sich und der Bundeslade auf den Boden. Und wir können uns vorstellen, wenn er auf diese glühende Pfanne 2 Hände voll Räucherwerk, fein gehacktes Zeug drauflegt, dann steigt da nicht nur auf dem Bild, ist das maßlos untertrieben, so ein dünnes Säulchen an Rauch auch, sondern da ist richtig, ja, da geht das ganze Allerheiligste im Grunde in Rauchschwaden unter. Und genau das ist Sinn und Zweck der Sache. Denn genau deshalb heißt es, was wir in der Lesung gehört haben, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, also oben den Deckel der Bundeslade, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. auch der Hohepriester, wenn er ins Allerheiligste geht, muss das Räucherwerk in diesem Falle vor allem deshalb mitbringen, damit die Bundeslade für ihn letztlich unsichtbar wird und er als sündiger und unreiner Mensch sich überhaupt so nahe an den Thron Gottes heranwagen kann und er nicht sterben muss. Das Räucherwerk kennzeichnet an dieser Stelle noch einmal den Abstand, der zwischen dem Hohepriester und Gott ist. Auch der Hohepriester kann nicht einfach so zu Gott kommen, noch nicht mal zur Bundeslade. Dabei ist ja die Bundeslade nur ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Gott wohnt ja nicht im Allerheiligsten, sondern er wohnt in den Himmeln, auf seinem Thron. Die Bundeslade stellt den Thron Gottes dar, aber sie ist ja nicht der wirkliche Thronsaal. Aber auch nur zu diesem irdischen Abbild darf der irdische Hohepriester nur mit Räucherwerk, das gewissermaßen wie ein Vorhang zwischen ihm und Gott ist. Der Deckel der Bundeslade symbolisiert ja den Thron Gottes, auf der Bundeslade deshalb auch die beiden Cherubim. Denn die Bibel sagt uns, Jahwe ist der, der über den Cherubim thront. Und dann soll Aaron zur Sühne für sich und für seine Söhne Blut des Jungstiers mit dem Finger auf diese Deckplatte sprengen. 7-mal, bevor Aaron also überhaupt als Priester für sein Volk eintreten kann, muss er erst das Verhältnis zwischen sich und Gott und seiner Familie in Ordnung bringen. Dann erst geht Aaron wieder hinaus und schlachtet den Ziegenbock als Sündopfer für das Volk. Dann geht er auch mit dem Blut des Ziegenbocks ins Allerheiligste und sprengt davon 7-mal Blut auf die Deckplatte. Zur Versöhnung dann fürs Volk. Der entscheidende Punkt ist, Aaron hat keinen ungehinderten Zugang zu Gott. Der entscheidende Punkt also ist der Abstand, der zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen, auch dem hohen Priester, besteht. Dieser Abstand wird übrigens auch schon räumlich deutlich, ich habe gerade noch drüber weggeschaltet. Wenn wir uns den Grundriss des Tempels anschauen, da haben wir außen den großen Vorhof, später beim herodianischen Tempel war der noch größer, den inneren, und dann der Tempel. Wir sehen, wie klein der eigentliche Tempelraum im Verhältnis zum gesamten Komplex ist, und dann dort hinten noch einmal abgetrennt das Allerheiligste. Diese ganzen Vorhöfe, wir sehen es da auch nochmal übrigens an einem Modell, dann kann man sich auch, das ist jetzt der herodianische Tempel, da sieht man, das ist das eigentliche Tempelgebäude und da ganz innen drin, da hat es noch drumherum Räume und ganz innen drin gewissermaßen in vielfacher Hinsicht abgeschirmt als Kern des Ganzen, aber als sehr verborgener Kern das Allerheiligste. Und da darf nur der hohe Priester rein und auch nur einmal im Jahr und erst nachdem er sich gewaschen hat, spezielle Kleider angezogen, Räuchopfer, Sündopfer, so sehr trennt uns die Sünde von Gott. Und so wenig hat der Mensch Zugang zu Gott und so schwer ist selbst für den hohen Priester der Zugang zu Gott. Das ist der Hintergrund. Und auf diesem Hintergrund setzt jetzt der Hebräerbrief ein und stellt Jesus den wahren hohen Priester diesem Dienst gegenüber. Und zeigt, wie mit Jesus auf einmal alles ganz anders geworden ist. Und zwar in 3 Punkten, nach dieser Einleitung gewissermaßen kommen jetzt die Hauptpunkte der Predigt. Wir haben einen hohen Priester, von dem wir nicht hoch genug denken können. Wir haben einen hohen Priester, von dem wir nicht niedrig genug denken können. Und wir haben einen hohen Priester, der uns direkt mit Gott verbindet. Wir haben übrigens als erstes, Kinder Gottes sind nicht nur im Werden. Vor einigen Jahren, ich erinnere mich, war ich bei einem christlichen Männergesprächskreis und da wurde immer wieder davon geredet, dass wir dabei seien, Christen zu werden. Das ist eine traurige Irrmeinung. Leider ist sie weit verbreitet, weil offensichtlich die klare biblische Lehre vieler Orten fehlt. Christen leben zwar auch im Werden, vor allem aber leben Christen im Sein und im Haben. Wir sind Christen durch Jesus. Und zwar vom ersten Tag unserer Wiedergeburt an. Ein Embryo wird ja auch nicht erst im Laufe seines Lebens ein Mensch, sondern es ist Mensch vom Anbeginn, vom Augenblick der Empfängnis. Gewiss muss dann ein Embryo heranwachsen und im Laufe einer längeren Entwicklung ein erwachsener und reifer Mensch werden. Aber Mensch ist er vom ersten Augenblick an. Und so muss auch ein Christ zwar vom geistlichen Embryo und Säugling gewissermaßen an ein reifer Christ werden. Aber Christ ist er vom ersten Augenblick seines Vertrauens auf das Heil in Jesus Christus. Deshalb, wir leben im Sein und wir leben im Haben. Zum Beispiel, wir haben unendlich viel. An dieser Stelle will ich es nur auf das eine begrenzen. Wir haben einen unvorstellbar großen und herrlichen hohen Priester, Jesus Christus. Ich hatte schon gesagt, gleich im ersten Kapitel macht der Hebräerbrief deutlich, wie groß Jesus ist, unvergleichlich viel höher als alle Engel. Das ist das Thema von Kapitel 1. Und wie groß er ist, zeigt sich dann auch hier Vers 14. Dass er die Himmel durchschritten hat, weil wir einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der durch die Himmel gegangen ist. Deshalb war es wichtig, zurückzublicken auf den Dienst des hohen Priesters, um zu verstehen, wie schwierig es für den menschlichen hohen Priester ist, sich nur der Bundeslade zu nähern und wie mühelos Jesus durch die Himmel geht in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Wir haben am Beispiel des menschlichen hohen Priesters die Grenzen gesehen und an Jesus, wie er einfach so die Himmel durchschreitet. Wir haben gesehen, der Tempel in Jerusalem hat verschiedene Vorräume als irdische Abbilder, sicher auch der verschiedenen Himmel. Das hebräische Wort für Himmel steht ja immer im Plural, sind immer verschiedene. Das Spätjudentum hat 7 Himmel gelehrt. Paulus schreibt, dass er einmal bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Die Bibel nennt uns aber keine Zahl, wie viel es insgesamt sind. Jesus aber hat in jedem Fall alle Himmel durchschritten, bis in die unmittelbare Gegenwart Gottes, bis an den Thron Gottes. Für uns. Und so hat Jesus jederzeit Zutritt, nicht nur zum Allerheiligsten im Tempel, sondern zum Thron Gottes. Nicht nur zum irdischen Symbol, sondern zum wirklichen Thron im Himmel. Denn Jesus ist eben nicht ein menschlicher Hohenpriester, er ist der Sohn Gottes, vollkommen und ohne Sünde. Und deshalb muss er auch für sich vorher keine Sühne und kein Sündopfer tun. Er kann immer direkt zum Vater. Wir haben also einen Hohenpriester, der unsere Anliegen jederzeit persönlich unmittelbar vor Gott bringt. Deshalb können wir nicht hoch genug von ihm denken. Wir haben zweitens einen hohen Priester, von dem wir auch nicht niedrig genug denken können. Auch das ist wichtig. Adolf Schlatter hat gemahnt, je höher wir Jesus emporsteigen sehen, umso wichtiger ist, dass wir uns auch das andere Ende seiner Bahn gegenwärtig halten, das ihn bis zu uns hinab in die Tiefe führt. Und Ulrich Parzani hat vor rund 30 Jahren in einer Predigt gesagt, ich finde es schlimm, dass wir meistens zu hoch von Jesus denken. Wir heben ihn so hoch, dass er mit der Tretmühle unseres Alltags nichts mehr zu tun haben kann. Das kann auch passieren, dass man so groß von Jesus denkt, dass er auf einmal so weit von einem weg ist, dass man kaum mehr wagt, mit den Kleinigkeiten und den Dingen des täglichen Lebens diesen großen Herrn zu belästigen. Aber Jesus ist ganz niedrig geworden. Wir haben einen hohen Priester, der trotz seiner überwältigenden Größe sich für uns so klein gemacht hat, dass er die Tretmühle unseres Alltags kennt. Über 30 Jahre lang ist er hineingetreten in unseren menschlichen Alltag und hat ihn wie wir durchlebt, durchkämpft und durchlitten. Und deshalb, sagt der Hebräerbrief, haben wir nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist in allem, gleich wie wir, in allem. Liebe Geschwister, das ist ganz unvorstellbar und ganz enorm wichtig. Der große Gott, unvorstellbar groß, kann doch mitfühlen in allem, in all unseren Schwachheiten, in all unseren Anfechtungen, in all unseren Zweifeln, in all unseren Schmerzen und Nöten. Weil Gott eben nicht einfach auf seinem Thron sitzt und schiebt uns Menschen ungerührt umher wie Figuren auf einem Schachbrett und ab und zu geht eben mal ein Bauer hops. Es gibt ja noch ein paar davon. Nein, er ist selber mitten unter uns getreten. Und zwar nicht auf die Seite der Herrschenden, nicht auf die Seite der Reichen und Starken, sondern wenn wir im Bild des Schachspiels bleiben, dann ist er mitten unter die Bauern getreten, diejenigen, die immer als allererste geopfert werden bei irgendwelchen strategischen Zügen. Er kann mit unseren Schwachheiten und Krankheiten mitfühlen. Denn Schmerzen und Leiden hat er erlebt wie wir. Er kennt Schwäche. Wissen, auf dem Weg zum Golgatha ist er unter dem Kreuzbalken zusammengebrochen. Er kennt Schwäche, er kennt Schmerzen. Ja, er kennt Schmerzen, wie sie wohl niemand von uns zu erleiden hatte. Zum einen den körperlichen Schmerz der Kreuzigung, aber vor allem ja den tiefsten seelischen Schmerz der völligen Gottverlassenheit. Am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ganz alleine. Das ist auch für seelisch Kranke wichtig, für Verzweifelte, für Depressive. Sie dürfen wissen, Jesus kennt meine Not. Die Tiefe, die Verlassenheit, die Finsternis der Seele, die er am Kreuz durchlitten hat, ist tiefer und dunkler gewesen, als sie für einen Menschen jemals sein kann. In allem, sagt die Bibel, in allem versucht wie wir ohne Ausnahme. Das heißt, wenn wir in irgendeine Versuchung geraten, sagt uns die Bibel, durch diese Versuchung ist Jesus auch gegangen. Er kann mitfühlen, er versteht unsere Not, er kennt den Kampf, in dem wir stehen. Wir sehen es auch im Garten Gethsemane, dass es alles andere als selbstverständlich für Jesus war, diesen Versuchungen zu widerstehen. Das war auch für ihn echter Kampf. Für uns ist das immer so schwer vorstellbar und nachzufühlen, weil er ja wahrer Gott ist, Wunder tut, Tode auferweckt und eben aber dabei immer auch wahrer Mensch und alle Niedrigkeit, alle Schwachheit, alle Anfechtung genauso kennt und durchlebt. Das ist auch der etwas schwierig anmutende Punkt, wenn es in den weiteren Versen Kapitel 15 heißt, dass er gehorsam lernte. Da fragen wir ja, wieso muss Jesus gehorsam lernen? Er ist doch der vollkommene Sohn. Aber der Hebräerbrief will damit sagen, dieser Gehorsam ist ihm auch nicht einfach in den Schoß gefallen. Er war genauso ein schwacher und angefochtener Mensch wie wir. Und er musste darum kämpfen, diesen Weg des Leidens, der Passion bis ans Kreuz von Golgatha zu gehen. Er musste das auch lernen. Er musste sich diesen Gehorsam gewissermaßen erarbeiten. Das war nichts Selbstverständliches. Denn, wenn wir so mal sagen wollen, nicht der Gott Christus, sondern der Mensch Jesus hat die Versuchung besiegt. Die Gottheit hat er ja im Himmel gelassen beim Vater. Erniedrigte sich selbst, hielt es nicht für einen Raum, Gott gleich zu sein. Der Mensch Jesus Christus ist gehorsam gewesen. Im Prinzip haben wir in Jesus die gleichen Möglichkeiten, die er selbst hatte, als er auf dieser Welt war. Denn Jesus hat die Versuchungen überwunden durch seine Beziehung zum Vater. Und wir sind ja auch mit ihm verbunden, mit dem Vater. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Wir haben einen hohen Priester, der uns direkt mit Gott verbindet. Stellen wir uns mal den Zusammenhang vom ersten und vom zweiten Teil ganz bildlich vor. Jesus, der den Himmel durchschritten hat, der am Thron Gottes ist, und derselbe Jesus bei uns und wir bei ihm. Jesus also gewissermaßen mit der einen Hand auf dem Thron Gottes und mit der anderen Hand mitten in unserem Leben. Das ist die lebendige Verbindung, unsere lebendige Verbindung zum Thron Gottes. Das ist ein Geschenk, liebe Geschwister, das ist keine Leiter, die wir emporarbeiten müssten, sondern das ist der vollkommene Hohenpriester, der uns in seiner Person mit dem Thron Gottes verbindet, in dem Augenblick, in dem wir in die Gemeinschaft mit ihm durch den Glauben eintreten. Wir müssen uns nicht immer wieder neu den Zugang zum Thron Gottes erarbeiten in seine Gegenwart. Weder durch Werke der Liebe, so wichtig die sind, aber die sind nicht wichtig, damit wir uns den Thron zu Gott, den Zugang zu Gott erarbeiten. Den haben wir geschenkt. Auch nicht durch irgendwelche geistliche oder meditative Arbeit. Wir müssen weder im stillen Kämmerlein noch am Sonntagmorgen im Gottesdienst die Gegenwart Gottes herbeisingen oder uns in seine Gegenwart hineinbeten durch bestimmte Lob- und Anbetungstechniken. Wenn wir hier zum Gottesdienst kommen und auch sonst im Leben, wir dürfen immer wissen, wir sind durch Jesus vor Gott gegenwärtig und er ist unter uns. Auch hier gilt, wir leben im Sein und nicht im Werden. Wir stehen durch Jesus jederzeit vor Gott. Und seine Hilfe ist uns durch Jesus jederzeit nahe und wird zur guten Zeit tätig werden. Es geht nur darum, dass wir uns diese Verheißung und diese Wirklichkeit immer wieder bewusst machen, uns vor Augen halten und mit beiden Händen des Glaubens daran festhalten. Und deshalb mahnt der Hebräerbrief darum, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Das griechische Wort hier für Zuversicht meint eine unerschrockene Offenheit, Zutrauen, volle Zuversicht. Ganz anders beispielsweise, als wir es ja kennen, nehmen wir als Beispiel die Esther. Als die zu ihrem eigenen Mann, dem König Ahasverus, kommen will, um für ihr Volk zu bitten, da weiß sie nicht, ob sich sein Zepter senkt, ob sie Gnade gefunden hat oder nicht. Die kann nicht voller Zuversicht kommen, sondern die kommt mit bebenden und zitternden Herzen. Denn wenn der König Ahasveros keine Lust hat und erbost ist darüber, dass sich seine Frau ungebeten und ungerufen ihm nähert, dann senkt sich das Zepter nicht und dann wird sie getötet. So sieht das persische Hofprotokoll aus. Auch die eigene Frau kann nicht einfach zu ihrem Mann kommen. Und wir können ja auch von früher das Sprichwort, geh nur zum Fürsten, wenn er dich ruft. Man weiß ja nicht, was man von den hohen Herren zu erwarten hat. Also halt dich lieber fern von ihnen, damit sie nicht auf ungute Gedanken kommen, wenn du ihnen über den Weg läufst und die sich daran erinnern, dass es dich auch noch gibt. Lieber bedeckt halten und nicht auffallen. Ganz anders für uns in Jesus Christus. Obwohl unser Herr ein viel größerer ist, haben wir jederzeit einen freien Zugang. Wir dürfen ohne eingezogenes Genick zum Thron Gottes kommen, ohne zitterndes Herz, mit fröhlicher und gewisser Erwartung. Im Wissen, bei Gott ist Verständnis, bei unserem himmlischen Vater ist Gnade, bei ihm ist Hilfe, ganz gewiss. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn gute Zeit zur Hilfe ist. Doch großartig, liebe Geschwister, wir sollen einfach hinzutreten, hingehen, finden, nehmen. Und zwar sagt der Hebräerbrief zur guten Zeit. Das ist die Zeit, das ist an sich die Übersetzung, die den griechischen Wortlaut wieder am besten wiedergibt, zur guten Zeit. Es gibt schlechte Zeit. Schlechte Zeit ist die Zeit, die wir im eigenen Gutdünken erwählen. Und es gibt Gottes Zeit zu helfen und zu handeln. Und weil Gott die rechte Zeit kennt, ist Gottes Zeit immer die gute Zeit. Ich sage deshalb bewusst nicht rechtzeitig. Elberfelder übersetzt, rechtzeitig ist auch nicht falsch. Aber rechtzeitig hat bei uns manchmal so ein bisschen den Klang von gerade noch mal gut gegangen, so oft den allerletzten Drücker mit dem blauen Auge davongekommen, haarscharf an der Katastrophe vorbeigeschrammt. Aber wenn die Hilfe früher gekommen wäre, dann wäre uns das blaue Auge erspart geblieben. Gerade so nicht. Gewiss kommt Gott oft spät. Für unser Empfinden sogar oft extrem spät. Aber auch dann, liebe Geschwister, gilt's. Auch dann, wenn Gott ganz spät eingreift, dann ist gerade das die gute Zeit. Wir hatten das ja auch vor 2 Wochen. Gott sieht. Gott hat unsere Lage souverän im Überblick und im Griff. Und er kommt nicht mit knapper Not noch rechtzeitig, sondern er kommt zur rechten Zeit. Dann, wenn es für uns und für unser Leben die gute, das heißt die beste, die unüberbietbar beste Zeit ist. Ob das nun Krankheit sei oder sonstige Nöte, in denen wir seine Hilfe brauchen. Und deshalb lasst uns festhalten am Bekenntnis. Da geht es nun auch um den fröhlichen Bekennermut, gerade auch im Leiden, in der Verfolgung und vor Gericht. Der Hebräerbrief kennt die Not der Nachfolge und er kennt die Not der Verfolgung. Wer zu Hause mal noch weiterlesen will, vor allem auch Kapitel 11, die Helden und die Zeugen des Glaubens, von denen viele getötet und verfolgt wurden. Er hat die Verfolgten und die um ihres Glaubens willen Getöteten vor Augen. In Not und Verfolgung spricht der Hebräerbrief mit diesen Gedanken den Adressaten Mut und Trost zu. Wenn ihr verachtet und verfolgt werdet, wenn sie euch ins gesellschaftliche Abseits drängen, wenn ihr vor Gericht steht, wenn sie euch nach dem Leben trachten, dann haltet euch vor Augen, ihr habt einen großen Hohenpriester. Durch ihn seid ihr jederzeit mit Gottes Thron verbunden. Da dürfte sicher auch der Gedanke mitschwingen, ihr gehört zu dem, der eines Tages die richten wird, die jetzt euch richten. Auch das ist immer wieder wichtig. In allen Anfechtungen, Anfeindungen und Verfolgungen stehen wir vor einem besiegten Feind. Auch dazu noch 2 biblische Beispiele. Das eine, das Positive, David und Goliath. In dem Augenblick, als David dem Goliath entgegentritt, ist Goliath schon besiegt. Noch bevor David den ersten Kiesel aus dem Bach gefischt hat, ist Goliath schon besiegt. Aus einem einfachen Grund, weil der Sieg Davids über Goliath vom Herrn beschlossene Sache ist. David muss nur noch hingehen und den Sieg vollbringen, den Sieg entgegennehmen, den Gott schon vollbracht hat. Genauso wäre es eigentlich bei den 12 Kundschaftern gewesen. Und beim Volk Israel, als es am Land Kanaan stand, da schickte der Mose den Josua mit 11 weiteren hin, Wir sehen hier das bekannte Bild, wo sie die Riesentraube mitbringen als Zeichen der unvorstellbaren Fruchtbarkeit des Landes, das Gott ihnen verheißen hat. Die Einnahme dieses Landes gehört schon ihnen, die ist schon vollbracht. Die brauchen nur hineingehen und das Land einnehmen, denn Gott hat es genauso beschlossen. Gott hat ihnen das Land geschenkt, er hat es ihnen gegeben. Aber sie trauen sich nicht hinein, sie zittern vor den gewaltigen befestigten Städten, sie zittern vor den Riesen und vor ihren gewaltigen Rüstungen. Und so nehmen sie den Sieg, den Gott ihnen geschenkt hat, nicht an. Gott hatte die Feinde bereits in ihre Hände gegeben, aber Israel hat den Sieg im Unglauben nicht ergriffen. Liebe Geschwister, das ist für uns wichtig, auch wir stehen vor besiegten Feinden. Auch wir stehen vor überwundenen Nöten, denn wir stehen auf der Seite des Siegers Jesus Christus, auf der Seite des Hohen Priesters, des vollkommenen Hohen Priesters, der unvorstellbar groß ist, aber auch ganz niedrig bei uns und uns verstehen kann und der uns mit unseren Nöten jederzeit vor Gott vertritt, dass Hilfe da ist zur guten Zeit. Darüber dürfen wir uns jeden Tag freuen, auch in der kommenden Woche. Amen.